Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich bin hier wie immer mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Jetzt habe ich noch vergessen, dass ich schon seit über 10 Jahren Wettprofi bin.
Ja. Und da haben wir ja schon festgestellt, das stimmt schon lange nicht mehr.
Fast 15 Jahre.
Fast 15, genau. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite zu dieser Folge. Und ja, es geht munter vorwärts in diesem Jahr, ne Joachim? Also es wird richtig geliefert bei uns, das finde ich richtig schön. Haben wir uns ja fest vorgenommen und dementsprechend, ja, gut, dass es wieder klappt. Und wir haben ja gesagt, wir machen nochmal einen Teil von Billy Walters. Und
genau.
Da wollen wir doch heute einfach weitermachen. Der zweite Teil stand ja noch aus. Und mittlerweile ist da viel passiert an der Front, weil Billy Walters war bei unserem Podcast-Kollegen zu Gast.
Ja, Joe Rogan ist auf den Zug aufgesprungen.
Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Joe Rogan hört unseren Podcast, ehrlich gesagt. Weil ansonsten wäre er, glaube ich, nie auf Billy Walters gekommen. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Also wir hatten es zuerst. Es ist nicht schlimm, wenn er bei uns kopiert, aber wir kriegen halt kein Geld von Spotify und er wird da richtig, richtig gut entlohnt. Da wäre es schon schön, wenn er mal sich zumindest erkenntlich zeigt.
Ich habe ja eine Theorie. Er hat ja einen sehr hoch bewerteten Podcast. Er hat bei Spotify 4,8 Sterne von 5 möglichen. Und wahrscheinlich hat er einfach sich die Sachen angeschaut, die mehr Sterne haben. Und wir haben 4,9.
Ah, haben wir doch 4,9. Okay. Ich war schon länger nicht mehr drauf, aber...
Ja, ich gucke es gerade live und in Farbe nach. 4,9 auf Spotify und 5. 5,0 auf Apple. Ja, wir haben jetzt natürlich einen Tick weniger Bewertungen.
106 Bewertungen ist so die.
Das 106 auf Spotify, irgendwas mit 25 oder so bei Apple.
Also wenn es sowas auf TripAdvisor gibt, dann sage ich immer, das ist ein sehr gutes Restaurant, da gehe ich gerne essen. Deswegen 4,9 Sterne ist fast dann schon.
Joe Rogan hat jetzt auch nicht so viel, 803.000.
Ja. Ah, 1000, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, da fehlt ja gar nicht so viel, aber ja, okay. Ja gut, hast du...
Er ist aber auch schon länger dabei.
Ja, ja gut, also wenn er uns zuhört, dann schöne Grüße an der Stelle. Er kann sich gerne erkenntlich zeigen oder er kommt einfach mal als Gast in unseren Podcast.
So von Joe zu Joe. Oder meinst du gerade Billy Walters?
Nee, ich meine schon Joe. Es wäre schon witzig, ihn da zu haben. Und das vielleicht für die 100. Folge. Und danach, glaube ich, also gibt es nichts, was uns da noch bleibt. Also dann müssten wir, glaube ich, einfach aufhören.
Also er verlässt ja mittlerweile nicht mal für die UFC mehr das Land. Ich weiß nicht, ob wir dann so ziehen, aber naja.
Ich würde sagen, wir fliegen da zur Not auch hin, ehrlich gesagt. Also, ich meine, das sollte dann schon drin sein. Aber lass uns mal reinstarten jetzt in die Folge. Hast du Joe Rogan und Billy Walters, hast du es gehört, geschaut? Was war es denn? Ist ein Podcast oder ist ein...
Ja, ist ein Podcast. Auf YouTube auch? Okay. Also auf YouTube kommen Clips. Ich weiß jetzt nicht, ob Billy Walters da schon verklippt wurde. Also da sieht man dann so vielleicht so 10 bis 20 Minuten bei so einem typischen Clip. Ansonsten ist Joe Rogan natürlich exklusiv auf Spotify. Es wurde ja jetzt erst verlängert, glaube ich, wieder 250 Millionen in Popo geschoben bekommen. Dafür, dass er da bleibt. Ja, also der verdient da schon ganz ordentlich Geld. Und Billy Walters, das ist dann auch mit Video, also anders als unser Podcast. Tatsächlich hat Spotify Video tatsächlich für Joe Rogan eingeführt. Also davor konnte man quasi nur zuhören und mittlerweile geht es dann auch so, dass man sich das anschauen kann, wie die Leute miteinander reden bei Joe Rogan. Ich weiß nicht, ob andere Podcasts das auch haben. Aber jedenfalls hat Spotify das für ihn eingeführt. Ich habe es angeschaut, ja. War ganz... Ja...
Sag mal, wie es war, ja. Also, weil ich hab's nicht geschaut, ich bin nicht dazugekommen.
Wenn man jetzt keine Ahnung von Billy Walters hat, dann ist das echt super interessant. Es ist natürlich, wenn man ihn schon ein bisschen kennt und sich mit seinem Werdegang beschäftigt hat, dann ist vieles wiederholt sich halt. Ist jetzt nicht 1:1 das Buch oder so, weit davon entfernt.
Aber sie haben natürlich da auch drüber geredet einfach.
Ne? Aber sie haben natürlich darüber viel über vieles, über einige Sachen davon geredet. Sie haben auch natürlich über andere Sachen geredet, die jetzt mit dem Wetten nur so rudimentär zu tun haben. Also zum Beispiel hat man erfahren, dass Billy Walters auch mal ein paar Boxer unter Vertrag hatte als Manager. Und dann haben sie natürlich viel über Boxen geredet. Und das ist, gut, dann,
ist ja auch die Heimat von Joe Rogan so ein bisschen, ne?
Genau, und dann und über MMA haben sie natürlich auch ein bisschen geredet, aber es ist halt, war halt oft eher so ans Wetten angelehnt, aber in vielen Passagen geht es jetzt nicht unbedingt ums Wetten, bei denen, in denen es um Billy Walters oder ums Wetten geht, dann weiß man halt viel schon, wenn man sich mit ihm beschäftigt hat. Und
kam irgendwo mal raus, dass Billy Walters auch auf MMA gewettet hat? Hat er das irgendwo gesagt?
Ja, tatsächlich hat er sich dazu geäußert, wobei ich glaube, das Fazit war eher, es gab eine Passage, wo es spezifisch um Wetten auf Boxen ging und dann war natürlich auch von MMA die Rede. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht, dass er auf MMA gewettet hat. Aber er hat auf jeden Fall auf Boxen gewettet. Also da gab es wohl eine Episode, wo der Typ, den er unter Vertrag hatte, der Also er hat quasi um den gesamten Boxring schon Wetten eingesammelt gehabt. Er war halt überzeugt, dass sein Typ da gewinnt. Er war wohl der deutlich bessere Boxer, aber das wusste niemand. Und der andere war der Favorit. Und Billy Waters hat halt fleißig Wetten eingesammelt. Aber dann hat sein Boxer doch ziemlich auf die Mütze bekommen in den ersten zwei Runden. Also insgesamt ging der Kampf 6 Runden. Hat ziemlich auf die Mütze bekommen. Und Billy Waters ist schon zu dem Trainer und hat gesagt, es wäre vielleicht besser, den Kampf abzubrechen für die Gesundheit und so. Und dann hat der Trainer sich erkundigt, wie viel Geld er denn verlieren würde. Und dann hat er gesagt, naja, jetzt lassen wir ihn noch ein bisschen. Probieren wir es mal noch eine Runde so in dem Stil. Und er hat dann noch einen Unentschieden rausgeholt und deswegen waren die Wetten dann gevoidet quasi. Ja. Wieder einen Satz zurück. Ja, also davon hat er ein bisschen erzählt und natürlich schon viele andere interessante Sachen. Also man kann es schon empfehlen, aber es ist spannender, wenn man nicht so viel über ihn weiß. Vielleicht wäre es besser, wenn man das Buch jetzt noch nicht gelesen hat, ist es, glaube ich, besser, man hört sich erst den Podcast an und liest dann das Buch. Aber man erfährt auch andere neue Sachen, so ist es nicht. Eine Sache, die wirklich spannend war, ist, er redet über den Michael Kent, über den wir in der Folge 50 auch geredet haben, der ja letzten Endes das eigentliche Mastermind der Computer Group war, in dem Sinn, dass er das Modell hervorgebracht hat und das ganze System und so, die ganzen Variablen, mit denen gewettet wurde. Und Billy Waters hat gemeint, dass er schon früh, also ja, er hat an irgendeinem Punkt erkannt, oder für sich geschlossen, dass dieses System auf Dauer nicht funktionieren wird. Also dass es zwar im Moment funktioniert hat, aber dass der Vorteil, den es liefert, durch den Markt früher oder später verschwinden wird. Also dazu muss man sagen, das kommt auch stark raus in der Joe Rogan Podcast-Episode, dass Billy Waters sehr stark davon überzeugt ist, dass der Markt sich immer weiter, liegt ja auch nicht falsch damit, der Markt entwickelt sich immer weiter und er sagt quasi, dass jeder Ansatz früher oder später seinen Vorteil verliert. Ich denke, da hat er recht, wenn wir darüber reden, dass man sehr, sehr viel Geld setzt, so wie er es natürlich tut und so wie es die großen Syndikate tun. Wenn es Vorteile sind, die man relativ leicht reproduzieren kann, natürlich ist es jetzt nicht so leicht reproduzierbar, dass du ein Syndikat aufbaust mit 100 Watchern, die Spiele anschauen und dann noch eine ganze IT-Maschinerie dahinter sitzt, die das Modell weiterentwickelt und so weiter. Wobei natürlich die Syndikate da auch im Wettstreit miteinander stehen, so gesehen ist es dann so ein bisschen doch wieder so. Aber jedenfalls, er ist sehr stark davon überzeugt, dass jeder Vorteil verschwindet auf Dauer und er hat es eben bei Michael Kent gesehen und hat das Problem dann damit umschifft, dass er seine eigene Organisation wirklich aufgebaut hat und er hat dann quasi 6-7 ähnliche Leute gefunden, die so ähnlich gearbeitet haben wie Michael Kent, aber natürlich jeder mit anderen Ansätzen und hat sich sozusagen so sein eigenes Metamodell fast schon zusammengepuzzelt. Eine Praxis, die er, glaube ich, auch bis heute beibehalten hat. Und dass er eben mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten arbeitet, die auch untereinander nicht so viel voneinander wissen. Also zum einen natürlich, um sich nicht so erfolgreich zusammenschließen zu können, aber sicher auch, um sich eben nicht so sehr zu beeinflussen, weil es eben auch wertvoll ist, wenn man unterschiedliche Blickwinkel hat.
Aber ist es nicht ein bisschen defensiv gedacht von ihm, wenn er sagt, dass man jeden Vorteil irgendwie verliert irgendwann?
Ja, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt...
Also würdest du jetzt das auf uns reproduzieren? Würdest du das sagen, dass unser Vorteil, den wir uns erarbeitet haben als Zwei-Mann-Kombo, dass das irgendwann verloren geht? Das sehe ich eigentlich nicht so.
Das sehe ich eigentlich auch nicht so, ne. Wie gesagt, ich glaube, es hängt viel davon ab, dass er es sehr aus dieser Super-Syndikats-Perspektive betrachtet, also wo die Wetten eben abgegeben werden, wenn die Limits extrem hoch sind. Auch dann bin ich mir nicht so sicher. Also irgendwie, ich glaube schon, dass es immer verschiedene Blickwinkel geben wird oder Methoden und Modelle, die sehr spezialisiert sind in einer Art und Weise, die dann doch einen Vorteil hervorbringen können. Er liegt aber natürlich trotzdem irgendwie richtig in der Masse der Modelle sozusagen. Also es gibt genug Beispiele von Dingen, die früher funktioniert haben, die jetzt eben nicht mehr funktionieren. Blindes Wetten auf XG-Unterschiede zu realen Toren zum Beispiel ist auch sowas, was eine Weile lang ganz gut funktioniert hat. Und solche simplen Vorteile gehen natürlich weg. Aber wenn du mit komplexeren Dingen an... Also man kann auch zu zweit relativ komplexe Dinge erschaffen oder erfolgreiche Dinge, deren Vorteil nicht so ohne weiteres weggeht. Es ist natürlich was man weiß es nie so genau. Ne? Eines Tages kann es natürlich schon sein, dass... Ist mir ja auch schon passiert. Ne? Es gibt einfach Modelle, die funktionieren eine Weile lang und irgendwann dann nicht mehr. Was er aber auch sagt, dass im Prinzip geht es halt, es ist ja so ein permanentes Wettrüsten und das würde ich dann schon unterschreiben, dass man muss eben immer weiterentwickeln. Wir haben ja auch gesagt schon mal in einer Episode, dass ich weiß gar nicht mehr welche, aber da ging es ums Wettmodell, glaube ich, dass es elementar ist, dass man immer weitermacht, immer weiter werkelt und nicht stillsteht quasi, weil sonst wird man irgendwann überholt sein.
Gut, klar. Und irgendwas ist natürlich auch dran an dem Spruch, Stillstand ist Rückschritt.
Genau. Also jedenfalls in solchen Märkten, die sehr umkämpft sind, sagen wir mal.
Genau.
Er stellt aber auch die NFL quasi als die ultra-effizienteste Liga der Welt dar, was, ich meine, auch nicht komplett falsch. Natürlich ist da sehr viel Geld drin, aber ich habe jetzt ja auch schon so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen in der NFL gesammelt und klar, da ist auch schon einiges krachen schief gelaufen, aber ich habe trotzdem nicht den Eindruck, dass man den Markt nicht schlagen kann. Letzte Saison lief ja zum Beispiel ganz gut für uns.
Nee, habe ich auch nicht. Und wenn man es jetzt mal einen Monat nach dem Super Bowl sich nochmal anschaut, da lief es ja eigentlich ganz ordentlich bei uns, glaube ich.
Nur die letzten paar Wetten waren ein bisschen doof. Also Super Bowl selber und das Halbfinale halt davor.
Ja, Super Bowl haben wir aber irgendwas auch gewonnen.
Aber das sind natürlich auch einzelne Spiele. Und klar, es sind natürlich auch generell nicht so viele Spiele in der NFL und da muss man abwarten. Aber ich bin nicht so überzeugt. Ich sehe das auch bei anderen. Man sagt ja auch immer, ja, die Champions League und die englische Premier League und die Bundesliga, das sind die effizientesten Wettmärkte, aber und spanische Liga natürlich und Frankreich, also die Big Five halt und Champions League, Italien noch und Frankreich und Spanien. Aber also gerade auch meine Erfahrung aus meiner Syndikatszeit war, dass das eben nicht die Ligen sind, die wirklich die effizientesten sind. Da, also sobald in der Liga sehr viel dummes Geld drin ist, um es mal so unhöflich zu sagen, also einfach Spaßwettergeld, dann hat es eben oft den Effekt, dass es so starke Preisbewegungen auslöst, dass es wirklich komplett ineffizient wird. Also dass auch bei Anpfiff noch wirklich sehr viel Value zu haben ist, weil quasi die Syndikate nicht so viel Geld riskieren können oder wollen, um das auszugleichen sozusagen. Deswegen stimme ich da jetzt auch nicht so komplett mit überein, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, also zumindest glaube ich, dass ich weiß, was du meinst. Und denk mir gerade so, ja, es wäre auch irgendwie spannend, wenn du mal mit Billy Walters diskutieren würdest. Finde ich schon auch.
Ja gut, der ist natürlich auch schon noch ein bisschen fitter als ich in dem Thema. Das ist keine Frage. Aber spannend wäre es auf jeden Fall.
Wobei, meinst du, da ist nachher so viel Unterschied? Also vom theoretischen Wissen, er hat halt natürlich eine ganz andere Erfahrung, was jetzt das Hantieren mit großen, großen Summen da.
Wenn ich Heidenheim bin, dann ist er halt Bayern München.
Na gut, okay. Aber die spielen auch bald gegeneinander und
ja. Kann schon mal ein Spiel gewinnen, aber
ja, also das Hinspiel, ich erinnere mich ans Hinspiel, du, das ging 4-2 für die Bayern aus, aber da haben sie erst 2-0 geführt, das war in der Allianz Arena und dann stand es auf einmal, wie aus dem Nichts, stand es 2-2 und keiner wusste eigentlich, was da gerade passiert. Und naja, gut. Aber lass uns mal zurück zum Buch kommen. Bevor wir uns jetzt hier ganz krass verquatschen, wollen wir natürlich jetzt auch nicht Joe Rogans Podcast irgendwie nochmal zusammenfassen, sondern wir haben uns eigentlich auf das Buch gestürzt und wollten da noch mit einem Kapitel, das wir das letzte Mal gar nicht mehr geschafft haben. Und da würde ich mal mit dir reingehen, ja.
Und das Kapitel heißt Spinning Wins Wheel. Also dazu muss man sagen, wer in Las Vegas war, weiß, wer oder was Wynn ist. Also gibt es das Wynn Casino, an dem wir ja auch immer vorbeigestiefelt sind und manchmal auch reingestiefelt.
Ja, ziemlich schnell, ziemlich viel Geld verloren. Aber ja.
Das ist ein ziemlich hoher. Ja, stimmt. Das war nicht das, wo wir das ganz, die ganz schnelle Session mit Frühstück, die war. Das war
in Venetian, ja.
Genau. Im Wynn war es, glaube ich, so. Da war man eine ganze Weile
Abend,
beschäftigt.
Ja,
aber. Ja. War aber ganz nett. Das war das mit dem Grandfather.
Ja, genau.
Ja. Okay, jedenfalls das Wynn. Das ragt da ziemlich nett. Es ist auch ein sehr schönes Casino. Es hat auch ein Schwestercasino bekommen, das Encore, das quasi genauso aussieht. Und den haben sie einfach den Turm daneben gebaut und die sind auch miteinander verknüpft. Also man kann da trocken, falls es mal stark regnen sollte, in Las Vegas trockenen Fußes vom einen zum anderen oder wenn man den Wüstenwind vermeiden will. Also kurzum, bei Wynn handelt es sich zum einen um ein Casino und dessen Besitzer. Steve Wynn, um den geht's auch viel in Billy Walters Buch und deswegen heißt das Kapitel Spinning Wynn's Wheel.
Genau, und um mal ganz kurz Steve Wynn noch vorzustellen, also glaube ich schon Casino-Mogul, würde ich mal sagen. Mhm. Es wird im Buch auch drüber geredet, dass er einige Casinos da in Vegas und Macau auch hat.
Ja.
Genau. Dass er überall seine Griffel drin hatte und schon früh angefangen hat, da irgendwie sich einzukaufen, Prozente zu kaufen von verschiedenen Hotels. Und schon so ein bisschen als der Mr. Las Vegas auch so ein bisschen galt. Ne? Also das kann man, glaube ich, schon so sagen. Er hat da schon einen großen Anteil, dass Vegas so ist, wie es ist. Mhm. Er spricht irgendwo, das weiß ich nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber er spricht irgendwie so, also so ein Typ, den du lieber als Freund hast, als Feind. Also
also wahnsinnig großer Einfluss in ganz Las Vegas. Und er ist auch chronisch nachtragend, das ist das andere Problem. Ja. Er ist in Ungnade gefallen mittlerweile. Das kam ja in dem Buch auch noch zur Sprache.
Ja, genau.
Also er ist dann das auch ist Opfer der MeToo-Geschichte geworden. Genau. Naja, von allem, was man liest, kann man es ihm gönnen. Auch wenn er ein schönes Casino gebaut hat.
Das auf jeden Fall, ja. Genau, und los ging eigentlich die, also es sind irgendwie Poker- und Golfkumpels, ne? Mhm. Und die, ich nenne es mal eine Fehde, glaube ich, das kann man schon so sagen, ging eigentlich los, als Billy Walters einen Pitch bekommen hat zum Thema Roulette, ne? Und in Vegas ist es ja wohl so, es wird auch im Buch so beschrieben, dass einfach viele Leute mit guten Ideen oder mit Ideen zumindest aufwarten und da erklären, also man braucht hier nur ein bisschen eine Bankroll und dann kann man irgendwie jedes System schlagen. Und das ist ja natürlich auch das Ziel vieler, ja, vieler Betrüger da vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es Betrügen ist, aber...
Ja, nee. Es kommt immer darauf an, über was wir reden. Es gibt natürlich Sachen bei den Slots zum Beispiel, wo ganz klar betrogen wird, weil mit elektronischen Hilfsmitteln gearbeitet wird, mit verschiedenen Geräten, wo man irgendwie irgendwas reinführt ins Gerät. Also man manipuliert in dem Fall das Gerät bei den Slots. Da kann man klar von Betrug sprechen. In dem Fall beim Roulette, also der Pitch, den er erhalten hat, da hat es sich um Kesselgucken gehandelt, nennt man das auf Deutsch. Da geht es effektiv einfach nur darum, rauszufinden, ob es mechanische Unebenheiten gibt, die quasi so stark den Zufall verzerren, dass man darauf wetten kann, auf eine Profit, also dass man quasi Value-Wetten bekommt für bestimmte Zahlen, weil die überzufällig häufig auftreten. Und das muss natürlich noch die Marge ausgleichen oder überausgleichen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man auf bestimmte Zahlen wetten und wird dann auf Dauer Gewinn machen, halt, weil man Value-Wetten hat.
Ist für mich irgendwie unvorstellbar.
Aber gab tatsächlich einige Leute, die das gemacht haben. In seinem Fall hat er den Pitch dann abgelehnt. Also er hatte, glaube ich, auch den Verdacht, dass das eventuell Betrüger sind. Oder es waren Betrüger, stadtbekannt, oder eins von beiden. Und hat auf jeden Fall den Pitch abgelehnt. Aber ab dem Zeitpunkt hat er sich Gedanken darüber gemacht, ob man sich das eventuell in die Tat umsetzen kann, von der Idee her. So vorher hat er da sich keine Gedanken zu gemacht, ab da dann schon. Und wie Billy Walters halt so ist, ist er dann eben ein sehr gründlicher Mensch und ein sehr hartnäckiger Mensch, der so lange probiert, bis es eben klappt. Und seine erste Aktion war, dass er sich für $4,000 einen eigenen Roulette-Tisch gekauft hat. Und seine erste Aktion danach, als er ihn erhalten hat, nach ein paar Wochen, weiß nicht, im Internet hat er es nicht bestellt, war wahrscheinlich auch nicht so leicht, einen Roulette-Tisch zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Er beschreibt es, glaube ich, im Buch. Aber
nee, er beschreibt es nicht, aber gute Frage.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich, also gut, ich würde es wahrscheinlich...
Also heute wird es bei Amazon probieren. Halt, aber ja.
Ja, genau. Aber ob es dann kriegst, ist noch was anderes, aber nichtsdestoweniger, also für $4,000, was damals, wie gesagt, auch noch mehr Geld war, als es heute ist. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr wir da sind, aber... Gehen wir mal vom 4-5-fachen aus. Wird schon wert sein heute. Oder ich weiß nicht, wie viel heutzutage ein Roulette-Tisch kostet. Und seine erste Aktion bestand darin, den Roulette-Tisch zu sezieren. Also sprich, komplett auseinanderzunehmen und eben zu analysieren, ob es wirklich möglich ist, dass durch Verschleiß tatsächlich Unregelmäßigkeiten entstehen können. Also ja, das war im Wesentlichen sein Schluss und das hat dann dazu geführt, dass er dann seinen Plan angefangen hat, in die Tat umzusetzen.
Ich stelle mir da gerade vor, wie er in seinem Wohnzimmer sitzt und einfach dann auch diesen Tisch einmal auseinander, ja genau, den Tisch auseinander nimmt, dann da irgendwie, also ich meine, das waren ja Holztische oder vielleicht sind es auch heute noch Holztische, das weiß ich nicht, aber zu der Zeit waren es auf jeden Fall Tische aus Holz und natürlich ist bei Holz einfach als lebendes Material, sage ich jetzt einfach mal, ist natürlich eine Abnutzung auf jeden Fall da, ne? Mhm. Wenn du jetzt da irgendwie Edelstahl hast, keine Ahnung, ob das nicht...
Dann kommt es auf die Kugel an, aber bei Holz ist eigentlich logisch.
Aber bei Holz kann ich mir schon vorstellen, dass die, wenn die Kugel oft genug über die eine Kante läuft, dass da so kleine, weiß ich nicht, splittert mal was ab.
Ich glaube, der wichtigere Faktor, nicht, dass ich Experte bin, aber der wichtigere Faktor ist wahrscheinlich auch Unwucht. Also das Rad dreht sich, ja? Mhm. Und das muss es natürlich möglichst gleichmäßig tun. Und wenn es eben lange in Betrieb ist, nutzt sich das wahrscheinlich, oder es nutzt sich dann so ein bisschen ab. Und dann wird es halt ganz bisschen schief sein oder sowas. Und das sind die Dinge, die auf Dauer zu systematischen Verzerrungen führen. Und auf Dauer wohl zu welchen, die so hoch sind, dass tatsächlich das auch den Hausvorteil ausgleicht.
Ja, wie gesagt, also ich habe diese Vorstellung, wie er in seinem Wohnzimmer sitzt, an diesem Tisch rumschraubt, den er wieder zusammenbaut, dann natürlich auch wahrscheinlich erstmal 10.000 Mal diese Kugel da reinwirft, um zu sehen, ob irgendeine Theorie tatsächlich da ist.
Ich habe dir ja auch schon mal eine Doku verlinkt von Leuten aus...
Ah, die Jungs aus Madrid, ne?
Aus Madrid, genau. Also ich weiß, wie die hießen, Roulette-Gruppe oder sowas. Ja. Nachschauen. Aber die haben ja genau das auch gemacht. Die sind davon ausgegangen, dass, also die haben das lange analysiert quasi im Casino. Ich weiß nicht mehr, wie sie auf die Idee kamen. Es war, glaube ich, irgendwie, es war eine Familie, glaube ich, wo sie dann die einzelnen Familienmitglieder rekrutiert haben, um alle möglichen Jobs zu erledigen, wie eben die Zahlen zu tracken. Haben natürlich damit erstmal in Madrid angefangen, in der Spielbank vor Ort. Und haben eben aufgeschrieben und kamen dann zu dem Schluss, dass da tatsächlich so vorhersehbare, also dass es da Zahlen gibt, die effektiv einfach Value-Wetten darstellen, und haben dann eben angefangen, das systematisch auszunutzen. Die Doku werde ich auch in den Shownotes verlinken, die ist sehr sehenswert. Die Bildqualität ist nicht die allerbeste, man bekommt das Nötige mit. Ich glaube, die Reihe heißt Breaking Vegas, könnte sein. Also eventuell war es auch nochmal was Separates, aber das werde ich dann auch noch alles verlinken. Diese Ansätze gibt es nämlich für verschiedene Casino-Spiele aller Art. Da gab es auch, wie gesagt, das, was ich schon erwähnt hatte, für Slots. Aber es gab auch schon Leute, die Würfeltechniken entworfen haben, um beim Craps zu gewinnen. Also wo man tatsächlich lernt, so zu würfeln, dass bestimmte Zahlen häufiger auftauchen als andere.
Indem man, ernsthaft jetzt?
Ja, die haben sich quasi einen Craps-Tisch gekauft, irgendwo in Kanada in eine Garage gestellt und dann wirklich trainiert. Man nimmt ja diese Würfel in einer bestimmten Art und Weise in die Hand.
Ja.
Also jedenfalls gibt es da eine Technik und dann stellt man halt bestimmte Zahlen hoch, die man in dem Moment gerade braucht. Und dann muss die Wurftechnik absolut gut sitzen. Ich meine, das klappt jetzt nicht bei jedem Würfelwurf. Wäre ja auch verdächtig, wenn es das täte.
Ja,
aber
es muss ja nur überdurchschnittlich oft klappen.
Also genau, es muss
oder öfter klappen als nicht klappen halt.
Überzufällig häufig klappen. Und die haben damit auch viel Geld gemacht.
Aber würdest du sowas als Betrug? Nee, das ist doch einfach nur irgendwie.
Nö. Ich meine, das ist kein Training, Betrug. Oder? Das ist letzten Endes. Es ist halt so ähnlich wie Karten zählen beim Blackjack, wozu es dann natürlich auch Episoden gibt. Das wäre echt das Bekannteste. Es ist schon was, wo die Casinos dann einen halt rauswerfen, wenn sie den Verdacht haben. Oder zumindest versuchen, einen dramatisch psychologisch zu beeinflussen. Das kommt dann auch im Rahmen dieser Doku bei den Roulette-Spielern, wo die alle möglichen Tricks anwenden. An irgendeinem Punkt tauschen sie die Roulette-Räder aus. Also gibt es irgendwie 4 Roulette-Tische in Madrid und dann haben sie die einfach ausgetauscht. Und dann haben natürlich die ganzen Wetten nicht mehr gepasst. Und ja, also. Und da teilweise wird auch mit Einschüchterung gearbeitet, dass man Leute neben die hinstellt und dann, naja, gibt verschiedene Techniken.
Also habe ich das falsch in Erinnerung? Sind die nicht am Ende drüber gestolpert, dass sie kein Trinkgeld gegeben haben?
Ja, das war tatsächlich was nicht geholfen hat zumindest. Also das habe ich auch noch, es ist lange her, dass ich es angeschaut habe, aber das war tatsächlich ein Punkt. Das Problem war, dass das Trinkgeld die Gewinnmarge gekillt hat und sie konnten dann eben nicht viel oder gar kein Trinkgeld geben. Und das macht einen mindestens erstmal unbeliebt bei den Croupiers, weil die ihr Geld effektiv dadurch verdienen.
Ja,
und naja, also jedenfalls, es hat dazu geführt, dass sie dann auch früher oder später deswegen und wegen anderen Sachen waren sie dann halt gesperrt und konnten eben nicht mehr rein und haben dann eben systematisch die ganzen Spielbanken in Europa abgegrast und sind dann, glaube ich, zum Schluss auch nach Las Vegas. Zusatzproblem in Amerika ist, dass es die Doppel-Null gibt bei manchen Roulette. Das ist amerikanische Roulette, heißt es. Das normale Roulette-Rad aus Europa kennt wahrscheinlich jeder. Da gibt es eine grüne Null und beim amerikanischen Roulette gibt es dann nochmal eine Doppel-Null auf der gegenüberliegenden Seite, die dann nochmal den Hausvorteil nochmal vergrößert und dann ist es entsprechend schwerer, egal mit welcher Methode, Geld zu verdienen oder weniger Geld zu verlieren. Ja, also das betrifft jetzt wie gesagt die Madrid-Gang. Die haben dann irgendwann aufgehört, weil es letzten Endes nicht mehr. Die haben schon viel Geld verdient, aber es war wohl ihnen dann auf Dauer den Stress auch nicht mehr wert, weil es wirklich immer so eine Art Psychokrieg auch war zwischen ihr und so ein Versteckspiel, Katz-und-Maus-Spiel zwischen der Gruppe und eben den Casinos. Generell kann man daraus mitnehmen, dass Casinos immer sehr ungemütlich werden, wenn man ihnen dann plötzlich das Geld aus der Tasche zieht, egal ob es jetzt legal ist oder nicht. Und so ging es Billy Waters ja auch, aber da kommen wir gleich dazu. Genau, er ist dann ins das Golden Nugget gehört auch Wynn. Damals gab es ja noch nicht das Wynn-Casino. Billy Waters hat damit begonnen, jetzt die Zahlen von 2 Tischen im Wynns Golden Nugget zu tracken und hat dann so eine Datenbank aufgebaut mit 3000 Roulette-Runden insgesamt.
Was mir übrigens sehr wenig vorkam.
Ja, aber was reicht wahrscheinlich. Also es ist jetzt nicht, 3000 ist so wenig dann auch nicht. Ein Roulette ist ja irgendwie immer das Gleiche, ne? Also ich glaube schon, dass du da eine gute Stichprobe hast. Nach 3000 Runden. Das Ergebnis der Analyse war, dass es tatsächlich systematische Abweichungen gab von dem, was man durch reinen Zufall erwarten konnte. Allerdings war es nicht genug Unterschied, um den Hausvorteil zu überwinden. Dann hat es noch eine Weile länger analysiert und naja, irgendwie war das Ergebnis dann, dass an einem Roulette-Rad es dann doch gewinnträchtig gewesen sein. Also da hat er dann das Gefühl gehabt, dass das könnte funktionieren. Ist mit 450.000 US-Dollar angerückt, was ich auch mal geil finde.
Vor allem damals. Ja, vor allem, das war gesagt, ja damals bar, ne? Also es war ja Bargeld einfach.
Bar und wie gesagt, das ist jetzt halt definitiv im Millionenbereich vom Wert her. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Aber es war nicht unüblich in Vegas. Das haben schon, da gibt es ja auch die Geschichten mit Stu Unger oder so, dieser eine Pokerspieler, der wahnsinnig viel Geld nicht nur beim Poker verdient hat, auch bei anderen. Er ist teilweise halt mit einem, mit riesigen Taschen voller Geld im Cabrio durch Vegas gefahren und hatte halt auch die Shotgun auf, direkt auch in der Hand, nur damit es ihm halt nicht geklaut wird. Das ist schon wild, ja.
Total verrückt, ja. Aber
das waren halt auch noch diese eher Wild-West-Zeiten. Heutzutage wird das wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen. Ein bisschen subtiler wahrscheinlich auch.
Ja, heutzutage kannst du ja 450.000 wahrscheinlich gar nicht einzahlen. Also sagen die auch zu dir, ja, sorry. Ey.
Naja, doch, als Highroller schon. Also, das müssen dich halt für eine Wahl halten. Das geht schon.
Ja, ja, schon klar. Aber ich meine, das machst du heute mit einer Überweisung halt.
Ja, das ist natürlich richtig. Wobei in Las Vegas bin ich mir nicht zu 100% sicher. Also da spielt Bargeld doch immer noch eine größere Rolle als anderweitig aus vielen Gründen. So, also nach tieferer Analyse hat er sich eben an dieses eine Roulette-Rad rangewagt mit seinen 450.000 und hat dann gewettet die Zahlen 7, 10, 20, 27 und 36. Nach 6 Stunden hat er davon noch $50.000 übrig gehabt, wo er halt jeder normale Mensch auch einfach aufhört. Und das Thema wohl ad acta legt einfach.
Na, wobei, komm, also da hätte man die letzten 50 jetzt auch noch verballert, oder?
Weiß nicht.
Das ist auch voll egal.
Also ich wäre zumindest skeptisch geworden, ob das, was ich da analysiert habe, korrekt wäre.
Ich hätte mal die Einsätze irgendwann runtergeschraubt, ja.
6 Stunden und 400.000 weg. Das hätte mich schon wahrscheinlich zumindest dazu gebracht, wieder nach Hause zu gehen und vielleicht neu zu überlegen, vielleicht nochmal ein bisschen zu analysieren, aber so war Billy Ward das jetzt nicht gestrickt, wenn er mal im Thema drin war. Und nachdem 50.000 übrig waren, dann ging es plötzlich aufwärts und 12 Stunden später, allein die Zeiten hier, ne? 12 Stunden später. Ah nee, nach 12 Stunden. Also er hat 6 Stunden, waren 50.000 übrig, sechs Stunden extra und dann hat er plötzlich insgesamt, hat er 500.000 gehabt, also 50.000 Gewinn. Und anders als es damals, also das war ja noch zu den Zeiten, wo er auch getrunken hat und regelmäßig abgestürzt ist und während dieser Abstürze auch gerne mal extrem viel Geld verballert hat, das er gerade frisch gewonnen hatte. Und anders als es damals seine Gewohnheit war, hat er sich damals tatsächlich damit auf den Weg gemacht mit seinem Gewinn und hat es eben nicht durchgebracht.
Wo ich da aber noch lachen musste, war, als ich das gelesen habe im Buch, nachdem er dann nach 12 Stunden einfach 50.000 Gewinn hatte,
ja,
schreibt er im Buch irgendwie so, ja, dann war er sich irgendwie gar nicht sicher, ob es das überhaupt wert ist, den ganzen Stress. Da dachte ich mir auch so, also keine Ahnung, du machst jetzt hier in 12 Stunden, das ist ein Stundenlohn von $4.000 und $4.000 damals sind wahrscheinlich 20.000 heute. Du machst jetzt da so einen Stundenlohn, ne? Also man darf jetzt nicht hier irgendwie von einem Tag, sondern du machst einen Stundenlohn von $4.000 und überlegst dann, ob es das überhaupt wert ist, den Stress. Also weißt, da siehst du schon, in was für Sphären er auch unterwegs war. Also
klar, ja. Aber ich meine, er ist auch mit $450.000
klar, aber,
für ein Nebenprojekt angerückt.
Klar, aber am Ende sich da dann die Frage zu stellen, ja, sind es mir $4.000 wirklich wert in der Stunde, da ist schon auch echt geschluckt, ey. Das ist dann so, okay. Weiß nicht, wie der Croupier das sieht.
Kann auch Sinnvolles mit der Zeit machen. So, also er war auch in vielen Casinos unterwegs, unter anderem in Caesars in Lake Tahoe. Also auch das gehört Wynn. Lake Tahoe ist leicht zu finden auf der Karte, wenn man sich Kalifornien anschaut, das ja direkt an Nevada angrenzt. Da gibt es so einen lustigen Knick. Also es sind ja 2 gerade Linien effektiv auf der östlichen Seite. Und genau an diesem Knick ist ein kleiner See. Und auf der Nevada-Seite ist da dieses Casino. Dort im Caesars hat er 2 Millionen gewonnen mit der Methodik. Und dann nochmal im Caesars in Las Vegas weitere 600.000. Jetzt war das Lustige daran, dass die 600.000 hat er gar nicht mit seinem System gemacht, sondern da hat er einfach willkürlich gesetzt. Er hat quasi absichtlich ohne Vorteil gespielt. Die Idee dahinter war, dass er seinen Account weniger verdächtig machen wollte. Der Begriff im Englischen heißt Take Heat of the Account. Und die Idee dahinter, dass man versucht, den Verdacht zu zerstreuen, der sich eventuell gebildet haben könnte bei den Account-Managern. Und jetzt war das natürlich eher eine Katastrophe, da jetzt 600.000 nochmal extra zu gewinnen, weil das natürlich die ganzen Probleme nochmal extra verschärft hat. Also man kann sagen, dass es definitiv nach hinten losgegangen ist. Da ist mir noch eingefallen, dieses Take Heat of the Account ist auch was in der Syndikatszeit sozusagen vorkam. Jetzt nicht in unserer eigenen Arbeit, aber wir haben ja mit verschiedenen Agenten zu tun gehabt. Und effektiv läuft es ja so, dass man ein Konto beim Agenten aufmacht und dieser Agent wiederum macht die Konten auf bei den eigentlichen Buchmachern, meistens auch nochmal über Mittelsmänner, aber effektiv entstehen da eben sehr, sehr viele unterschiedliche Konten, die bei den Buchmachern geführt werden. Und viele managen das dann so, wenn man Kunde dort ist, dann wettet man mit 50 verschiedenen Subaccounts effektiv. Und dann gibt es natürlich, also die Wetten werden dann quasi immer querbeet verteilt. Dann gibt es eben Subaccounts, die gerade am Gewinnen sind und dann gibt es Subaccounts, die gerade im Verlieren sind. Und man hat jetzt immer diese, also die Agenten vielmehr haben diese Accounts genommen, die am Gewinnen waren. Wir haben das dann später übrigens auch gemacht, so ein bisschen mit den manuellen Wetten über Molybet, wo wir auch analysiert haben, welche sind im Plus, welche im Minus. Jedenfalls mit diesen gewinnenden Accounts kann man recht gut Spoof-Wetten machen.
Was sind Spoof-Wetten?
Spoofing kann man mit Manipulation übersetzen in dem Kontext. Ja, Manipulationswetten effektiv, wo du den Marktpreis manipulierst. Also das ist
aber
quasi
nicht verboten, oder?
Nö, das ist nicht verboten. Das ist ein Account, der eben respektiert wird. Das heißt, wenn von dem eine Maximalwette ausgeht, dann bewegt es den Preis um manchmal ein paar Punkte. Das ist hier das Ziel. Du legst dir den Preis zurecht mit so einer kleinen Wette. Haben wir ja schon mal besprochen. Das sind dann kleine Wette, kann bis zu 5.000 Pfund heißen oder 5.000 Euro. Und das bewegt den Preis. Du legst dir quasi den Preis zurecht und gehst dann mit der großen Wette mit dem Agenten über Skype rein. Also wo dann auf der anderen Seite dann zu dem besseren Preis 300.000 gewettet werden auf einen Schlag.
Das schneiden die Buchmacher doch auch.
Ja, aber in Asien ist es ja so, dass es ein bisschen, also da werden ein Agent arbeitet mit sehr, sehr vielen Accounts, habe ich ja schon dargestellt. Und die werden dann auch zugemacht, wenn sie zu lange gewinnen. Aber in dem Fall ist es nicht so offensichtlich, weil die gewinnen Accounts. Es ist nicht unbedingt klar, dass es eine Spoof-Wette ist in dem Moment. Hinterher ist es klar, aber es gibt jetzt nicht wirklich einen effektiven Mechanismus, das vorher rauszufinden, außer halt die gewinnenden Accounts zuzumachen. Und die verlierenden Accounts werden dann immer dazu verwendet, die großen Wetten zu machen. Das ist so das System und da hast du eben dieses Konzept mit Heat auch. Also das und die Spoof-Wetten dienen ja auch dazu, die haben auch diesen Effekt, weil das sind ja eigentlich die Wetten auf der verlierenden Seite, zumindest im langfristigen Value-Durchschnitt. Und diese Spoof-Wetten haben eben auch den Effekt, also diese, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll, sinnvoll, also da ein bisschen den Dampf rauszunehmen aus dem Account, um zu verhindern, dass er geschlossen wird.
Ist doch gut übersetzt.
Weil diese Einzelwette dann wahrscheinlich eher verliert. Aber nichtsdestoweniger werden die dann oft dicht gemacht nach einer Weile, diese gewinnenden Accounts. Also selbes Konzept.
Nochmal ganz kurz zu diesen vielen Accounts, die die Agenten da aufmachen. Hinter jedem Account muss doch auch ein Name stehen, oder? Also du kannst doch jetzt...
Tut's auch, ne? Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die das im Detail handhaben, aber in Asien wohnen ja chronisch viele Leute und ich glaube, das funktioniert dann oft so. Ganz früher gab es sicher auch einfach anonyme Accounts. Diese ganze klassische asiatische Agentenstruktur funktioniert ja so, dass du machst ein Konto bei einem Unteragenten auf, der hat ein eigenes Konto bei einem übergeordneten Zwischenagenten und der wiederum erst hat dann das Konto beim Buchmacher oder vielleicht gibt es dann sogar noch mal eine Ebene dazwischen. Das ist also chronisch anonym gewesen. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht mehr im Detail, aber es wäre jetzt auch kein Problem, da... Ich glaube, dieses KYC hat jetzt mehr um sich gegriffen, aber du rekrutierst dann einfach Leute, in deren Namen du die Konten aufmachst. Die kriegen dafür eine bestimmte Menge Geld zur Verfügung gestellt oder werden bezahlt dafür, dass sie das machen, ihre Identität zur Verfügung zu stellen. Klar, du redest hier über viele Tausende von Sub-Accounts, aber so viele
das
Leute...
Das meinte ich gerade, also ich hätte jetzt viele Hunderte gesagt, aber auch viele Tausende. Da musst du jetzt ja erstmal die Leute am Start haben. Aber ja gut.
Das ist wahrscheinlich eine eigene florierende Industrie, wenn das wirklich nötig ist. Also da gibt es genug Leute, die das Geld gern mitnehmen. Ich habe auch mal mit einem geredet aus Deutschland, einer, der viele Wetten macht mit Bet365 zum Beispiel und ähnlichen Buchmachern, also die einen definitiv sperren, wenn man zu erfolgreich ist. Also der macht Value-Wetten, der gewinnt auf Dauer Geld und dessen Deal ist einfach gewesen, dass Leute haben für ihn ein Konto aufgemacht und der hat sich dann einfach die Profite geteilt mit den Kontoeröffnern. Also so kannst du auch arbeiten. Also sowas passiert schon. Das ist dann natürlich nicht legal. Also zumindest nicht, was heißt legal, aber es ist zumindest nicht statt. Also
Grauzone, oder?
Also ich weiß nicht, wie das rechtlich gesehen wird, aber natürlich gibt es die Terms and Conditions, also die, wie sagt man auf Deutsch, die Teilnahme,
AGBs,
genau. Da wird das natürlich nicht akzeptiert und dann in dem Sinne handelst du da definitiv zuwider. Ob das jetzt ein strafrechtlicher Bestand ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht oder vielleicht nicht so tragisch. Egal. Aber jedenfalls, es gibt da, glaube ich, es wird da immer einen Markt dafür geben, dass Leute ihre Identität zur Verfügung stellen gegen eine Gebühr.
Ja. Ja, okay. Spannend auf jeden Fall. Ja. Aber,
also
aber
das ja, war jetzt alles nur, um nochmal zu zeigen, dass es dieses Konzept Take Heat of the Account auch durchaus beim Fußballwetten gibt. Das etwas Pikante, um auf Billy Waters zurückzukommen, war eben, dass diese ganzen Spirenzien in die Zeit der Computer Group-Untersuchungen fielen, die wir in der Folge 50 erwähnt hatten. Da gab es dann auch eine Episode, wo ich glaube, das FBI hat bei ihm angeklopft und hat dann auch, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendwie eine Hausdurchsuchung, ne? Und
es war so eine...
Du hast gelesen.
Das war so eine Ankündigung. Ja, ich hab's vor kurzem nochmal gelesen. Es stand halt draußen irgendwie so der klassische, unhandliche FBI-Umzugstruck. mit dem sie immer diese Observierungen machen, ne? Wo du einfach schon aus 400 Metern Entfernung siehst, ja gut, FBI ist auch da.
Undercover könnte man draufschreiben.
Undercover, ja, genau. Den hat er wohl schon gesehen. Und dann hat da einer bei ihm geklingelt und er ist sofort in den Garten geflitzt und hat mal sein Geld versteckt.
Sein Bargeld, seine 35.000 Dollar. Ja, wie hat er es denn versteckt?
Hat mich auch gewundert, dass er nur 35.000 Dollar daheim hatte, ehrlich gesagt. Also, er
Ja.
hatte Schiss vor dieser Hausdurchsuchung.
Wie gesagt, das war früher viel Geld,
Und
35.000.
ja, aber er spielt jetzt schon auch in einer anderen Liga irgendwie, wo ich jetzt schon dachte, dass so einer
Ja,
wahrscheinlich schon noch 1 Million zu Hause hat.
das soll halt die Einkäufe abdecken, ne? Also.
Hm.
Genau, wo hat er es denn reingesteckt? Das war die Frage.
Er hat es in die Gießkanne gesteckt, die neben seinem
Und
Pool,
in die volle Gießkanne
in die
wohlgemerkt.
volle Gießkanne, hat das panisch reingeworfen, seine Geldbündel und hat dann die Tür aufgemacht und dann stand ein Agent draußen und hat ihn angeschrien, er soll jetzt sofort 30.000 Dollar bar bezahlen oder sie pfänden seine ganzen Möbel. Und dann hat er irgendwie, glaube ich, gesagt, er hat so viel Geld gar nicht da. Aber er wüsste jemand, der es ihm leiht. Und dann sind sie zu seinem Kumpel, ja, da jetzt den Namen vergessen, Jack irgendwas, Jack Binion oder so, gefahren in sein Stammcasino.
Ja, den kennt, das kenne ich, das Binions. Ja.
Und der hat ihm das dann geliehen. Aber letztlich war da schon die Gefahr eben, dass er sein Bargeld zu Hause verliert, mit dem er natürlich noch wohnt. Losziehen wollte, um wieder Geld zu verdienen. Ne? Also ein verrückter Typ einfach.
Also nett
Aber
fand
gutes
ich
Versteck auf jeden Fall.
noch, dass er dann, seine Frau musste doch dann das Geld im Trockner trocknen,
Im
ne?
Trockner trocknen, ja, genau.
Und er hat gemeint, das wäre die einzige Gelegenheit gewesen, der wirklich Geld gewaschen hätte.
Das lass uns einfach mal so dahingestellt. Ne? Wir
Genau.
glauben ihm mal. Also angesichts der Tatsache, dass er ja irgendwann dann noch im Knast war,
Das war ja
deutlich
wegen was
später.
anderem. Da ging es ja um
Ja, aber
Insider-Trading.
ja, aber ist natürlich schon so Eckschmeckle, würde ich mal sagen, hängt da, oder? Würden wir im Schwäbischen sagen, wo du natürlich jetzt auch, ja, vielleicht war da auch Jahre vorher schon mal irgendwas und man redet halt nicht drüber, ne? Vielleicht
Genau.
verjährt oder keine Ahnung. Also, ich will sie nicht unterstellen, aber aufgrund der Tatsache, dass er dann nachher mit Insider-Trading der Trottel erwischt wurde, legt natürlich den Verdacht nahe, dass vielleicht vorher auch schon mal was war. Aber gut,
Wobei
wie gesagt.
du hast das Buch ja nicht ganz fertig gelesen, hast du bei der Masterclass abgebrochen oder nach der
Nee, ich habe
Master.
die Masterclass nicht gelesen.
Hast du das
Ich habe es
danach
schon
gelesen?
fertig.
Weil geht ja hinterher noch drauf ein, auf das, was ihm vorgeworfen wurde, wie er das sieht. Fand ich auch ganz interessant. Also
Habe ich gelesen, ja. Aber.
klar, ist jetzt immer die Frage. Ist auch wurscht. Geht es in diesem
Ist dann
Kapitel
auch nur
nicht
seine
drum?
Seite der Geschichte, ne? Das
Genau.
ist.
Ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. Wir besprechen hier strikt nur das Kapitel. Nach der Gießkannen-Episode kam sein Roulette-Debakel in Atlantic City. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mit Wynn ausgemacht, dass er in Atlantic City spielen kann. Er hatte vorher die Bedingungen ausgehandelt. Nur das Problem war, dass dem Croupier die Bedingungen offensichtlich nicht klar waren. Also wurde irgendwie schlecht kommuniziert. Jedenfalls ist es an der
Ja, ich
Doppel.
habe das so verstanden,
Oder war es
dass es
Absicht?
nicht erlaubt war.
Ja, stimmt. In New Jersey war es nicht erlaubt. Also Wynn wusste
Genau.
wohl nicht, dass bestimmte Dinge in New Jersey nicht gehen, die ausgehandelt wurden. Also letzten Endes ist es daran gescheitert, dass an der Doppel-Null, Billy Waters hat sich da kategorisch geweigert, an dem Tisch zu spielen und er konnte quasi nicht, genau, und das lag dann an der Gesetzeslage, dass ihm verweigert wurde, zu den ausgehandelten Bedingungen zu spielen. Er hat den Abend dann nicht ungenutzt verstreichen lassen wollen, hat sich extrem viel Corona reingeballert. Und im Suff eine Million beim Blackjack verspielt. Das war ein gewisser Schlag ins Kontor natürlich und nicht Sinn der Sache. War dann sauer auf Wynn, hat dann aber dennoch ein weiteres Spiel mit ihm ausgehandelt. Bei dem, das ist dann auch krass, ne? Da hat er dann 2000 Dollar pro Umdreh, also pro, wie sagt man denn,
Pro, ja, pro einmal drehen halt
pro einmal
gesetzt, ne?
drehen gesetzt. Pro Spin auf Neudeutsch. An dem Abend hat er bis 4 Uhr morgens gespielt und 3,2 Millionen US-Dollar gewonnen. Was Wynn natürlich nicht lustig fand. Der hat ihn natürlich eingeladen, um zu verlieren, letzten Endes.
Und das immer wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, oder was du am Anfang gesagt hast, ne?
Ja.
Casinos sehen sehr gerne, wenn du dein Geld da lässt, aber
Sie werden ungemütlich, wenn das nicht
sie
der
werden
Fall ist. Ja.
ungemütlich, wenn du es mitnimmst, ne?
Und am nächsten Tag war dann die New Jersey Division of Gaming Enforcement da. Das hatte Einschüchterungsgründe, soweit ich das verstanden hatte. Hat ihn aber dazu veranlasst, nachdem er nochmal 600.000 gewonnen hat, seine Koffer zu packen und sich aus dem Staub zu machen. Also in der Summe hat er dann an Wynn 3,8 Millionen verdient gehabt in diesen Sessions. Ja.
Minus die verlorene Million von davor
Ja, aber die,
und
ja, genau, die, aber die hat er nicht
noch ein paar
gezählt.
kleinere
Das war ja so
irgendwie, aber ja.
vorgesehen. Also für Win war das einfach minus 3,8 Millionen. Für Billy Ward,
Ja.
das war es plus 2,8 Millionen und was immer die Corona gekostet haben. Wobei die waren wahrscheinlich kostenlos, wenn du so Highroller bist.
Gratis, ja.
Wobei umsonst, aber nicht kostenlos, wenn man es so sagen kann. Und letzten Endes hat Win wohl dann das Rad auf mechanische Fehler untersuchen lassen. Es wurde aber nichts gefunden. Was davon geblieben ist von der ganzen Geschichte, ist eben diese bittere Fehde zwischen Win und Waters. Und die hat dann letzten Endes auch eine Rolle dabei gespielt, dass Waters ins Gefängnis kam, weil
Ja.
Win hätte Einfluss nehmen können auf Trump, weil er gute Kontakte hatte, um ihn begnadigen zu lassen. Und hat, also noch bevor es quasi wirklich dazu gekommen wäre zur Haft, und ja, hat es dann eben nicht gemacht.
Und Win hatte, und das fand ich echt auch verrückt, also der war ja dann wirklich so besessen davon, dass Walters da irgendwie betrogen hat und hat das Rad unter anderem, also natürlich von seinen Mechanikern und von irgendeinen Ingenieursbüros und weiß der Teufel was untersuchen lassen und hat es dann aber, nachdem die alle nichts gefunden haben, auch noch zur NASA geschickt. Und hat die das untersuchen lassen und das Kapitel schließt so ein bisschen mit dem Ding, dass eben auch die NASA, die es geschafft hat, Menschen auf den Mond zu schicken, einfach letztlich nichts gefunden hat, was auf irgendeinen Betrug hinweist. Und da habe ich schon sehr gelacht, dass halt nicht mal die NASA da jetzt irgendwie irgendwas gefunden hat, um zumindest klarzumachen, dass Billy Waters da irgendwie einen Vorteil hatte. Also er hat es schon clever gemacht, das muss man insgesamt sagen. Und es lief ja dann hinten raus auch gut für ihn. Beziehungsweise ja,
Ja, zwischendurch nicht, aber in der Summe. Summa
Gute,
summarum.
gute Geschichte auf jeden
Ja.
Fall. Und
Ja, aber halt auch wiederum viel Aufwand für einen relativ trivialen Ertrag. Also im Verhältnis zu dem, was er sonst so verdient hat. Es zeigt auch
ja,
so ein
wobei
bisschen.
natürlich
Ja,
jetzt,
natürlich,
ja.
klar, ein paar Millionen, aber für ihn waren ja ein paar Millionen eigentlich. Wobei, ich weiß nicht, wie es damals aussah.
Ich wollte gerade sagen, also die damalige Zeit war natürlich dann schon noch, ich meine, da war er ja, wir haben ja in Folge 50 damals drüber geredet, dass er mehrfach pleite und
Ja,
wieder
stimmt
hoch und
schon.
wieder runter und alles versoffen und wieder aufgewacht und quasi kein Dach mehr über dem Kopf. Und also ich glaube schon, dass es für ihn sehr viel Geld war.
An der Stelle werde ich, glaube ich, auch noch den Ärzteklassiker Nie wieder Hütchenspiel verlinken.
Okay. Also heute ist wahrscheinlich kein Geld mehr für ihn, ne? 20 Millionen Dollar oder keine Ahnung oder 10 Millionen oder so. Aber
Damals, ja.
damals war das, glaube ich, schon sehr viel. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir da einen Deckel drauf. Das war das, was wir
Ja.
zu Billy Waters zu sagen hatten. Wie gesagt, lest das Buch, da ist noch deutlich mehr drin.
Guter Mann
Schaut
einfach.
euch den Podcast an, er hat viele interessante Sachen zu sagen.
Ich habe es jetzt ja noch mal so ein bisschen teilweise gelesen. Es liest sich einfach und also auch, es gibt es nur auf Englisch, aber es liest sich einfach sehr, sehr, sehr entspannt. Man muss keine Wörter nachschauen. Man versteht schon, was gemeint ist und kann es wirklich, auch wenn man kein Muttersprachler ist, sehr, sehr gut weglesen einfach.
Ja.
Also, das muss man einfach so sagen. Genau. So, Joachim, dann würde ich sagen, wir kommen mal noch zu einem Thema, das wir in, ja, das wir jetzt eine Weile vor uns herschieben, ehrlich gesagt. Das machen wir eigentlich am Anfang des Jahres immer und das haben wir jetzt nicht geschafft bisher. Wir reden mal noch darüber, wohin die Spenden von Sebastian gegen das System gehen. Insgesamt haben wir ja im letzten Jahr 1715,80 € erspielt. Davon kam viel von dir und weniger von mir, was schon insgesamt sehr schön ist. Und wir hatten die Abstimmung offen bis, was haben wir gesagt? Super Bowl, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr.
Egal, sie ist zu.
Sie ist zu, genau. Und so wird jetzt verteilt und so schicke ich die Spenden jetzt auch raus. Es gab vier verschiedene Einrichtungen, an die gespendet werden konnte und die Gelder gehen jetzt folgendermaßen. Also die SOS-Kinderdörfer bekommen 35,29% oder in Euro ausgedrückt 605,50 €. Die Tafel Stuttgart bekommt 25,49% oder anders ausgedrückt 437,36 €. Die heimlichen Superstars der Abstimmung jedes Jahr, die Moppelhoppel, bekommen 21,57% oder 370,10 €. Und last but not least, die Human Dreams 17,65% oder 302,84 €. Ich werde diese Gelder jetzt in den kommenden Tagen mal rausschicken. Werde, ja, mach da irgendwie Screenshots oder so, ne? Und dann wirst du es auf deinem, weiß ich nicht, Twitter-Account oder wie heißt es mittlerweile?
Twitter
X?
X-Account,
X,
meinem
ja, sorry.
x-beliebigen Account und
Oder in deinem, auf deinem Blog
Newsletter, es kommt den
veröffentlichen.
Newsletter.
Newsletter, ja, perfekt. Also, es wird auf jeden Fall gespendet, das ist klar. Wir haben jetzt leider ein bisschen gebraucht. Ist jetzt dann doch schon, ja, ein paar Monate rum dieses Jahr,
Geld
aber
wird ja nicht schlecht.
genau, und brauchen tun sie es trotzdem noch, deswegen, ja, genau, und
An Weihnachten spendet eh jeder.
genau. wo wir gerade über Sebastian gegen das System reden, wir haben natürlich auch neue Wetten und
wie funktioniert denn Sebastian gegen das System, sag mal.
Das wirst du uns jetzt verraten.
Ah, Mist. Bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian jedes Wochenende eine Reihe von Wetten, die wir wahrscheinlich wetten werden. Und Sebastian überlegt sich, wo er dagegen hält. Dann wetten wir das für 100 Euro Einsatz. Der Verlierer bezahlt den Gewinn des Gewinners in den Spendentopf. Und am Ende des Jahres wird abgestimmt und dann stehen wieder ein paar Sachen zur Auswahl, so wie gerade eben beschrieben, und dann wird das Geld gespendet.
Genau. Und der aktuelle Stand ist 0-0, ehrlich gesagt.
Ist noch nichts aufgelöst worden. Ne?
Genau, es war eine Push-Wette. Das war das Over-Under beim Super Bowl. Das ging exakt.
Ach so, ja.
Also, da hast du ein bisschen Pech gehabt, weil es in Verlängerung ging.
Ja, bitte. Aber
es war exakt das Over-Under 47 hatten wir da als Linie und es ging exakt 25-22 aus. Das heißt,
genau, als wir gewettet haben, war die Linie 47,5. Gell? Und dann haben wir es
ja,
den
genau.
Teil zumindest gewonnen gehabt.
Genau.
Ja.
Und die andere Wette, Conor McGregor gegen Michael Chandler. Der Kampf steht noch aus, falls er denn jemals irgendwie stattfinden wird. Aber ich habe vorhin irgendwo nachgelesen, 29.06. anscheinend.
Ist das so?
Habe ich vorhin irgendwo gelesen.
Mag sein.
Während du jetzt wahrscheinlich googelst und ich im Hintergrund hektisches Tippen höre, werde ich mal die neuen zwei Wetten vorstellen. Das ist einmal hier Liverpool gegen Manchester City. Da hat Joachim nimmt das Asian Handicap plus 0,25 für eine Quote von 1,917 auf Liverpool. Und ich nehme City minus 0,25 für eine Quote von 1,99. Und die andere Wette ist aus der Bundesliga. Das ist so ein bisschen alte Heimatverbundenheit, weil ich mal in Augsburg gelegt habe und Joachim aus Heidenheim kommt. Augsburg minus 0,5 für eine Quote von 1,884 bekomme ich. Und Joachim Heidenheim plus 0,5 für eine Quote von 2,02. So.
Leicht verdientes Geld, würde ich sagen.
Hast du es gefunden? Ja, Augsburg wirst verlieren.
Habe ich was gefunden?
Chandler gegen Connor.
Keinen offiziellen Hinweis, ne?
Ja, gut, okay. Also ich habe es nur irgendwo.
Es scheint ein Gerücht zu sein, aber das wäre.
Na gut.
Das wäre schon.
Wäre zu früh?
Das wäre ja. Nee, der Punkt ist, das wäre eine Nachricht, die definitiv vorne oben steht. Und ich sehe hier nichts vorne oben, was Connor auch nur erwähnt. Also.
Na gut, dann vielleicht doch nur ein Gerücht.
Schauen wir mal, kann ja noch kommen.
Genau. Und damit würde ich sagen, Folge 52, Deckel drauf.
Genau.
Letzte warme Worte von dir noch.
Ach, machen wir das jetzt hier auch mit den warmen Worten. Nicht?
Das ist der andere Podcast. Ja, 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 man kommt manchmal ein bisschen durcheinander.
Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Das sind die.
Genau.
Von abonniert den Newsletter.
Gibt's nicht viel mehr zu sagen. Abonniert den Newsletter, genau. Von mir gibt es nicht viel mehr zu sagen und ich wünsche euch eine schöne Woche, je nachdem, wann der Podcast rauskommt. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.
Ciao. Thank you.